weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Das ist von einem Gefängnis. Nennt sich Alcatraz. Und das ist bis 1963 ein ganz düsteres Gefängnis auf einer einsamen Insel vor San Francisco gewesen. Das war kein Gefängnis für schwere Verbrecher, die man irgendwann wieder resozialisieren wollte, sondern das war ein Gefängnis für die schwersten Verbrecher, die man so weit kriegen wollte, dass die in einem normalen Gefängnis nachher wieder untergebracht werden konnten. Einer der bekanntesten Insassen zum Beispiel war Al Capone gewesen, der vorher in verschiedenen Gefängnissen war und es irgendwie immer hingekriegt hat, dass er nachher eine Suite dort besessen hat mit entsprechenden Annehmlichkeiten. Auch den hat man dort hingebracht und der ist nachher so gebrochen rausgegangen, der hat gesagt, all die Gefängnisse konnten ihm nichts anhaben, aber als er da drin war, das hat ihm den Rest gegeben. Da herrschten ganz raue Sitten, zum Teil in der Anfangszeit war es wohl so, dass die Gefangenen schweigen mussten und wer sich daran nicht gehalten hat, irgendwie nur 5 Minuten am Tag reden durften und wer sich daran nicht gehalten hatte, wurde dann nachher in so einen Kellerverlies gesperrt und zwar auch mal für eine Woche oder für einen Monat, ohne dass er sehen konnte, ob Tag oder Nacht ist und so etwas alles. Es war ein dunkler, kalter Ort gewesen. Irgendwann hat das Wasser, das war ja auf einer Insel, das Meereswasser, das Gebäude so angegriffen, dass es kaputt gegangen ist und deshalb hat man es irgendwann aufgegeben, war die Sanierung zu teuer gewesen für dieses Gefängnis. Ein dunkler, kalter Ort, wie es letzten Endes auch viele Gefängnisse in der Welt sind. Wenn wir in die Apostelgeschichte einsteigen, dann stellen wir fest, dass da auch nicht immer Höhenflüge sind und heute möchte ich euch in eine dunkle Geschichte dort mit hineinnehmen. Die Apostelgeschichte fängt ja eigentlich ziemlich schön an. Wenn man so die ersten Kapitel dort liest, dann sieht man, dass die Christen alle sehr anerkannt waren. Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, da hieß es von ihnen, und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volke. Wohlwollen beim ganzen Volke, die waren ihnen positiv gegenüber aufgeschlossen und haben gesagt, hey, es ist gut, dass ihr da seid. Und nach der Gefangennahme von Petrus heißt es, da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätten, denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Also das Volk stand auf der Seite im Grunde von Petrus und da haben sie gesagt, es lohnt sich nicht, den gefangen zu nehmen, das funktioniert nicht so richtig in der Situation, in der wir hier gerade sind, die Feinde der Christen und haben sie laufen lassen. Aber dann ist die hohe Politik gekommen. Herodes Agrippa wurde 41 von Kaiser Claudius für seine Verdienste mit dem Königtum Jerusalem geehrt. Hatte zur Folge, dass der Statthalter, der da vorher war, im Grunde aufhörte. Die Römer waren noch welche, die nach Recht geschaut hatten, dass alles irgendwie nach Gesetz und Ordnung läuft, nach dem römischen Recht. Ein König hat gesagt, ich bin selber das Recht. Und so wandelte sich das Blatt. Stephanus zum Beispiel, lesen wir in der Bibel, wurde gesteinigt. Gefängnis war auch häufiger geworden. Und heute möchte ich euch mitnehmen in zwei Leuten, die ins düstere Gefängnis gebracht worden. Um diese Zeit, so heißt es in Apostelgeschichte 12, legte König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Jakobus, lesen wir hier, wurde getötet. Lukas erwähnt das nur ganz kurz. Ich meine, hallo, da wird gerade ein Menschenleben ausgelöscht. Und es ist im Grunde hier im Text nur so eine Nebennotiz. Ja, er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das ist alles, was wir hier lesen. Nur eine kleine Notiz, er musste sterben. Irgendwie tut mir das unendlich leid, was da passiert und ich frage mich, warum? Warum ist das da so? Aber beim Nachdenken über diese Frage Was ist da los? Stephanus wird da einfach so hingerichtet. Frage ich mich, ob der nicht vielleicht auch eine etwas andere Sicht auf die ganzen Dinge hatte. Wenn man in den Versen vorher nämlich nachliest, stellt man fest, dass es dort heißt, in Apostelgeschichte 5, und sie riefen die Apostel hinein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und jetzt kommt, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen sind, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Im Klartext, die sind da ausgepeitscht worden, die waren damals nicht zimperlich, die Soldaten. Das hat denen ordentlich wehgetan und die haben nicht gesagt, so ein Mist, jetzt bin ich für meinen Herrn ausgepeitscht worden. Wo bin ich denn hier gelandet? Nein, sie haben gesagt, hey, mein Gott hat mich für wert geachtet, dass ich für ihn leiden darf. Das ist eine völlig andere Sichtweise, die dort mitgebracht haben. Einen ganz anderen Ansatz. Sie sehen es als Auszeichnung, dass sie leiden dürfen. Gott hat es für gut befunden, dass er gesagt hat, hey, die Last kannst du tragen, du schaffst das, du darfst das. Du musst nicht irgendwie an der Sache vorbeigeleitet werden, sondern du darfst da durchgehen. Und dann waren die Hinrichtungen eines Christen auch immer irgendwo etwas Besonderes gewesen. Von Stephanus, so sagt er es ja im Sterben, dass er den Himmel offen gesehen hat. Und wenn Jakobus nun starb, war er dem Herrn nun nahe. Da war eine ganz andere Sicht der Leute hinter, als wenn man einfach sagt, oh Mist, da musste einer sterben. Zurück zum Text, den wir uns anschauen. Die Geschichte hier ist sehr unterschiedlich. Oben steht, die einen Leute hat er nur misshandelt. Dann hat er den Jakobus getötet, nur den Jakobus. Und nun hat er Petrus gefangen genommen für eine Tötung. Allerdings hat er die verschoben, weil er gesagt hat, oh, ist gerade Passafest, das ist nicht so gut, das kommt bei den Juden nicht so gut an, wenn ich jetzt hier eine Strafe vollziehe, also warte ich ab. Sicher waren sie einiges gewohnt, die Folterknechte, und selbst für die Misshandelten haben sie sich harte Strafen überlegt. Ich kann an dieser Stelle nicht beantworten, warum Gott nur in Häkchen manche misshandeln lässt und andere sterben lässt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Leute es einfach aus seiner Hand genommen haben, je nachdem, wie der Weg ging. Und zwar im Vertrauen darauf, dass Gott mit ihnen dort einen guten Weg für sie vorhat. Und damit sind wir bei dem ersten Grundsatz dieser Predigt. Wir haben keinen Anspruch auf einen bequemen Lebensweg. Das kann und wird auch Probleme bedeuten, auch schwere Probleme hinein. Aber in diesem Problem kommt dieser Grundsatz hinein. Ich nehme den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, einfach aus seiner Hand. Punkt, aus, vorbei. Den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, nehme ich aus seiner Hand. Vor unserem Plan steht sein Weg und Ziel. Und da hat er die Freiheit, uns zu benutzen. Das auch, wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gut aussieht, sondern ganz im Gegenteil schlimm aussieht. Wenn das Leiden beinhaltet, wenn es vielleicht sogar, wie bei Stephanus und Jakobus, Gott möge uns davor bewahren, aber auch das Sterben beinhaltet. Und ich denke, da gibt es etliche, auch moderne Märtyrer, wie zum Beispiel Bonhoeffer und andere, aber wobei dem ja das Gefängnis Endstation war. Und es im Grunde sogar eine sinnlose Ermordung von ihm war, dass er noch kurz vor Kriegsende dort als persönlicher Gefangener Hitlers hingerichtet wurde mit einigen anderen. Da war im Grunde das Dritte Reich sich schon am Auflösen, die ganze Sache vorbei. Man könnte sagen, hey, hat ja nur noch Tage gedauert, bis das Gefängnis auch befreit wurde. Warum? Und trotzdem ist er hingerichtet worden. Aber in diesem Problem eben kommt dieser Grundsatz hinein, ich nehme den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, einfach aus seiner Hand. Und der Bonhoeffer kennt, der weiß, dass so Texte, die er veröffentlicht hat, wie ich nehme den schweren Kelch, den bitteren des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, voll Dankbarkeit und ohne Zittern aus deiner geliebten Hand, aus deiner guten und geliebten Hand, dass der das verinnerlicht hat, diesen Gedanken, dass ja, ich nehme den Weg, den Gott für mich vorbereitet hat, aus seiner Hand, Punkt, aus, vorbei, Schluss. Und im Grunde könnte ich an dieser Stelle schon aufhören. Für Petrus bedeutet es, erstmal im Gefängnis zu sein. Als sie ihn nun ergriffen hatten, warfen sie ihn ins Gefängnis und überantworteten ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Und weiter geht's. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu ihm, für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und nun werden wir feststellen, es gibt auch noch eine ganz andere Variante bei Gott. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 12, Vers 7, und siehe, der Engel des Herrn kam herein und das Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Eine ganz andere Variante hier. Für Jakobus hat es Tod bedeutet, als er in das Gefängnis kam. Die gleiche Situation im Grunde wie Petrus. Aber hier sehen wir plötzlich Rettung aus der Not. Petrus schlief. Er hat es geschafft, sich so auf Gott zu verlassen, dass er einfach schlafen konnte und Ruhe gefunden hat in der Nacht vor der Hinrichtung. Und nun kommt die Rettung. Und es fällt auf, Gott kann retten. Er kann uns retten. Wir sind heute nicht in einem Gefängnis eingesperrt, sondern ganz im Gegenteil, in einem total freien Land, wo wir uns hier frei versammeln können und keine Angst davor haben müssen, dass irgendwelche Soldaten uns finden oder allein unsere Listen durchgehen und uns danach hinrichten. Wir sind, und damit haben wir einen riesigen Vorteil gegenüber vielen anderen Christen in vielen Teilen der Welt, wir sind in einem freien Land und können unseren Glauben frei leben. Und trotzdem ist es wichtig, uns das vor Augen hier zu halten. Der erste Hinweis, der uns zur Rettung hilft. Gott strahlt plötzlich als Licht auf. Petrus ist da in einem dunklen Gefängnis, finster wie Alcatraz auf dem Foto gewesen ist. Bei ihm ist es jetzt sogar noch verstärkt durch die Nacht. Und da strahlt das Licht auf. Es ist wichtig, wenn Gott erscheint, plötzlich wird es hell. Und das gilt nicht nur, wenn wir in einem physikalischen Gefängnis sind, sondern auch, wenn wir in unseren Gedanken im Gefängnis sind, wenn wir da eingeschlossen sind, wenn wir in Dunkelheit leben, weil wir keinen richtigen Ausweg sehen. Da taucht auch Licht auf, weil Gott es ist, der durchleuchtet, der durchscheint, der uns Licht geben will. Wisst ihr was? Ich denke da an einen kleinen Jungen, der war nicht ganz so klein, ungefähr 10 Jahre vielleicht alt. Der wanderte durch die Wälder zwischen den Bergen. Dunkle Tannen ragten hoch an den Himmel. Und wenn man zur Seite guckte, da verschwand der Blick sofort am dunkelbraunen Waldboden und zwischen den Tannen war nicht weit zu sehen. Es war einfach total dunkel dort. Schwarze, leere Nadelzweige. Und manchmal gingen die ganz schön gespenstig eng an den Weg heran. Der Junge fragte dann seinen Vater, der mit ihm da lang ging, was machen wir eigentlich, wenn da ein Bär auftaucht? Ich muss euch sagen, es war völlig egal, was der Vater geantwortet hat. Denn in dem Moment wurde es für den Jungen einfach hell, weil er merkte, ich bin ja gar nicht allein in diesem Wald unterwegs. Heute als Erwachsener würde ich denken, ja, weiß nicht, was der Vater da wirklich geschafft hätte, aber für den Jungen war völlig klar, der Papa kümmert sich drum und wir werden hier schon irgendwie durchkommen. Mein Vater ist einfach stärker, wie alle Jungen in dem Alter es wahrscheinlich denken. Und wir heute lachen auch über den Waldweg und denken uns, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Bär auftaucht, strebt für den Harz zumindest gegen null. Aber im Leben gibt es solche dunklen Täler. Psalm 23 erinnert uns dran, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Liebe Geschwister, es kann noch so dunkel um uns herum sein. Der Hauptgedanke ist, lasst uns den Blick auf unseren Vater richten, auf unseren Vater im Himmel. Und wenn wir ihn anschauen, fest uns auf ihn konzentrieren, dann wird es automatisch heller. Er ist stärker als die Dunkelheit unseres Lebens. Und da kann dann Licht aufstrahlen, wenn wir zu ihm schauen. Es ist wichtig, wenn Gott erscheint, wird es plötzlich hell. Ob es nun ein finsterer Wald ist oder das dunkle Alcatraz, sein Licht leuchtet auf. In der Bibel geht es weiter, Apostelgeschichte 12, Vers 8. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Ein weiterer Hinweis auf unsere Rettung in dunkler Zeiten und in großer Not. Mancher sagt sich, wenn ich doch einen Weg gehen könnte, wenn ich doch wüsste, wo ich hingehen kann, alle Wege sind doch irgendwie verbaut. Es gibt keinen Ausweg. Ich bin gefesselt in meiner Situation drin. Petrus war auch gut gefesselt. Ich muss euch sagen, das ging nach bester römischer Sicherungskunst. Da waren Soldaten an seiner Seite, die ihn bewacht haben, damit er ja keinen falschen Schritt tat. Das war härter als nicht reden können. Da saßen welche neben ihm und haben wirklich aufgepasst. Und was er in welcher Sekunde tut. Und trotzdem, als ein Engel auftauchte, wurde er frei. Es müssen nicht die offensichtlichen Fesseln sein, die Schmiedeeisernen mit großer Kugel dran und Öse an der Wand. Lebensfesseln können übrigens ganz klein anfangen. Negativ mit einer ganz kleinen Lüge. Oder positiv auch mit kleinen Aufgaben, die ich übernommen habe. Und langsam wächst das und wächst und wird immer größer und überrennt mich jetzt. Mit einem kleinen Schmerz, mit dem ich zum Arzt gegangen bin und aus dem dann plötzlich eine ganz große Diagnose wurde. Das Interessante ist, Gott ist stärker als alle Nöte, die dich fesseln können. Petrus wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Dass das wirklich passierte. Petrus meinte nur, eine Erscheinung, ein Traumgesicht zu sehen. So, oh, da habe ich wohl ein bisschen viel gestern gegessen oder eher ein bisschen wenig gegessen, dass ich jetzt solche Dinge hier denke und sowas erlebe. Und manchmal kommt es einem auch wie ein Traum vor, dass man frei sein könnte von seinen Ängsten und Nöten. Fang an, den Traum zu träumen und wage es, in diese Freiheit einzutreten. Gott gibt dir Freiheit, denn Gott ist tatsächlich stärker als alle Nöte, die dich fesseln können. Wenn man hier schaut und sie gingen durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, da tat es sich von ihnen selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließen ihnen die Engel. Ein letzter Hinweis noch zur Rettung, bevor ich noch zwei Nachsätze dahinter setze. Man muss es sich so vorstellen, um Petrus herum waren 16 Soldaten gewesen, die ihn bewachten. Hier in diesem Vers ist von den Wachen nur am Rande die Rede. Ich erinnere euch daran, es waren 4 Abteilungen, so sagte der Text, mit jeweils 4 Soldaten, die ihn bewacht haben. Also es war eine große Gruppe, die da aufgepasst hat. Das war keine kleine Geschichte, die da stattfand. Das war eine hohe Priorität, die er gehabt hat. Ein VIP-Gefangener sozusagen. Sehr wichtige Leute. Paulus war beim Kerkermeister, der nebenan schlafen war und war dort ziemlich allein. Hier waren es 16 ausgebildete Soldaten. Manchmal sind es Menschen, die dich auf einen Weg zwingen wollen, den du nicht gehen willst, bei denen du dich bedroht fühlst. Wenn du nicht tatsächlich in einem Gefängnis steckst, physikalisch, hier in Deutschland, weil du was verbrochen hast. Menschen haben nur die Macht, die du ihnen gibst. Vielleicht erscheint dir jetzt ihre Macht ziemlich groß und sie sehr stark. Vielleicht haben sie sogar etwas gegen dich in der Hand, mit dem sie dich bedrohen könnten. Vielleicht glaubst du sogar, deine Existenz hängt von ihnen ab. Aber niemand hat so viel Macht über dich. Bei Petrus zeigt sich, Macht ist eine Interpretationssache. Du musst aufstehen, nicht liegen bleiben. Die Wachen schliefen und Petrus kam hindurch. Ja, sie haben sogar ihre Macht behalten. Es waren ja ausgebildete Soldaten, die weiterhin Leute gefangen nehmen konnten und ich weiß nicht, welche Waffen sie jetzt dabei hatten im Gefängnis, auf Schwert oder Messer, aber zumindest die so bewaffnet waren, dass sie auch hätten töten können. Und Petrus hat sie ja nicht besiegt, ganz im Gegenteil. Vers 10 spricht ja davon, dass Petrus nur flieht. Aber die Frage ist doch, für dich, wem bist du untergeordnet? Wer hat denn Macht über dein Leben? Und das ist doch nur Jesus Christus und niemand sonst. Und deshalb lass dir nicht einreden, dass irgendwelche Menschen über dich Macht hätten. Natürlich können sie dich ärgern, aber die wirkliche Macht über dein Leben hat Gott. Gott ist stärker als alle Menschen, die Macht über dich haben wollen. Die Soldaten hatten hier keine Macht über ihn. Wenn Gott eingreift, müssen sie ihn gehen lassen. Punkt. Aus. Vorbei. Der Text geht weiter, Vers 11. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. So ist es, nach diesem dreimaligen, Gott kann uns retten, denn er ist stärker. Er ist stärker als die Dunkelheit in unserem Leben. Er ist stärker als die Nöte, die uns fesseln können. Und er ist stärker als die Menschen, die Macht über dich haben wollen. Kommen diese zwei Nachsätze. Und der erste lautet, manchmal merken wir erst ziemlich spät, wer es ist, der uns rettet. Petrus dachte ja, im Vers vorher, er sieht ein Gesicht. So fantastisch muss ihm diese Rettung vorgekommen sein. Und erst im Nachgang merkt er, dass es Wirklichkeit war, was dort geschehen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht rechnest du auch mit dem Jakobusweg oder Stephanusweg, dass dein Ende bevorsteht. Beides ja Christen, die nicht gerettet sind, sondern gewaltsam gestorben sind. Auch damit hat Petrus gerechnet. Ich denke aber, Gott ist dir näher, als du denkst. Gott hat einen Weg mit dir vor. Und deshalb gib dich nicht auf, egal wie schlimm die Situation auch sein kann. Wende dich an ihn, egal wie es weitergeht. Gott ist stärker als alles, was für uns vorstellbar ist. Wenn du fällst, so heißt ein schöner Spruch, der aber eine ziemlich große Wahrheit hat, dann fällst du niemals tiefer als in seine Hand hinein. Und das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Und dann ist es eben auch egal, ob du den Stephanusweg gehst, den Petrusweg, oder vielleicht nur ausgepeitscht wirst oder gar nicht beachtet wirst in der ganzen Geschichte. Du bist in seiner Hand und er hält dich fest. Und als zweiten Nachsatz möchte ich euch noch an einen Vers erinnern, der mir ganz, ganz wichtig ist in diesem Text und deshalb ich ihn nochmal bringe. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Während Petrus im Gefängnis war, war es die Gemeinde, die gebetet hat. Ich frage mich, wofür hat die Gemeinde gebetet? Für Freiheit? Schon vorher in Apostelgeschichte 4, Vers 29, da hören wir auch ein Gebet in der Gefahr. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Ich finde es sehr interessant, die haben gar nicht unbedingt für Freiheit gebetet. Die haben darum gebetet, dass dein Wort gesagt werden kann. Dass du groß wirst, Herr, in diesem Leben. Dass sie deinen Weg, Gottes Weg gehen können. Ich finde es so wichtig, und damit sind wir wieder bei diesem Grundsatz, lasst uns die Welt mit Gottes Augen sehen. Was ist sein Wunsch für diese Welt? Und was ist mein Weg in dieser Sicht Gottes in dieser Welt? Gott hat schon einen guten Weg für uns vor und darauf können wir vertrauen. Und er ist unabhängig davon, ob wir krank werden, ob wir vielleicht sogar sterben müssen oder ob wir zu Reichtum und was weiß ich, die Ersten sind, die mit zum Mars fliegen dürfen, wobei ich gar nicht weiß, ob das für alle so schön ist. Ich weiß, manche freuen sich darüber, andere nicht. Aber darum geht's gar nicht. Es ist völlig egal, welchen Weg Gott mit uns vorhat. Es ist ein guter Weg, den er mit uns vorhat. Und ob wir nun ins Krankenhaus kommen oder nicht auf diesem Weg, spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Gott hat einen guten Weg und darauf vertraue ich. Und darum kann ich auch in dunkelster Zeit zu ihm kommen. Und darum kann ich auch durchstehen, wenn ich in dieser dunklen Zeit drin bin. Und darum kann ich auch beten. Darum kann ich mir Zeit nehmen, einfach wissend, alle Wege sind offen vor meinem Herrn. Sowohl die Rettung als auch das Schwert. Er ist in dunkelster Zeit bei mir, denn er ist stärker als alles, was mich gefangen hält. Liebe Geschwister, das zeigt die Befreiung von Petrus. Dass selbst wenn wir in dunkelsten Zeiten, selbst in einem menschlichen oder psychischen Alcatraz gelandet sind, dass Gott unsere Freiheit ist. Amen.